schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Ja, das ist mein Konfirmationsspruch aus Römer 1,16 und ich muss sagen, ich liebe es, dass ich ausgerechnet diesen Vers bekommen habe. Ich liebe vor allem diese Aussage, die Paulus da macht. Ja, Paulus sagt, er hat ein Evangelium zu verkünden, also eine frohe Botschaft, eine Freudenbotschaft. Und dieser Begriff Evangelium, der war bekannt in der Antike. Man hat ihn verwendet, wenn der Kaiser oder der König eine wichtige, gute Nachricht zu verkünden hatte, also zum Beispiel ein militärischer Sieg oder die Nachricht von der Geburt eines Thronfolgers. Und Paulus sagt jetzt hier, auch ich habe eine entscheidende, frohe Botschaft vom König aller Könige, Jesus Christus, zu verkünden. Und es ist eine Botschaft, für die ich mich nicht schämen muss. Denn es handelt sich um eine heilbringende, eine rettende, eine seligmachende Botschaft, die allen Menschen gilt. So, und wenn man das hört, dann führt es zwangsläufig zu einer Frage. Wenn Paulus doch einfach nur eine gute, eine frohe Botschaft zu verkünden hatte, warum wurde er dann verfolgt? Warum hat er immer wieder erleben müssen, dass er vertrieben wird, dass er eingesperrt wird, geschlagen wird, gesteinigt wird? Warum wurde er am Ende sogar umgebracht? Ja, wenn doch einer eine gute Botschaft hat, dann muss man ihn doch eigentlich nicht verfolgen, gleich gar nicht umbringen, sollte man denken zumindest. Ja, und diese Frage stellt sich ja auch heute noch. Weltweit werden hunderte Millionen von Christen verfolgt. Und man fragt sich, warum eigentlich? Ja, Christen sind bekanntermaßen ein fröhliches, eher friedliches Völkchen. Nicht eher, ganz sicher ein friedliches Völkchen. Sie reden gern und viel von der Liebe Gottes. Und sie werden durch ihren Glauben verpflichtet, die Autoritäten ihres Landes zu respektieren. So eigentlich müsste doch niemand Angst haben vor diesen Christen. Also warum löst diese frohe, diese seligmachende Evangeliumsbotschaft immer noch, auch heute noch, einen derartigen Widerstand aus? Warum wird weltweit die Bibel verboten in so vielen Ländern? Warum werden Christen so oft bekämpft, obwohl sie doch ganz sicher niemandem etwas Böses wollen? Was ist da los? Und noch eine Frage stellt sich mir. Ja, der Römerbrief ist historisch gesehen wohl der wirkmächtigste und einflussreichste Brief, der je geschrieben wurde. Ja, man kann mit Fug und Recht sagen, kein Brief hat die Kultur der westlichen Welt so sehr geprägt wie dieser Brief. Ja, die Botschaft von Paulus hat buchstäblich eine Revolution ausgelöst. Nicht mit Waffen, nicht als Aufstand, aber das Evangelium von Paulus wirkte wie ein Manifest inmitten von zeitgeistlichen Strömungen, die in keiner Weise zu der Botschaft gepasst hat, die damals so aktuell und gängig war. So, heute ist es ja vielen Menschen gar nicht mehr klar, wie revolutionär die christliche Botschaft damals war, sodass jeder Mensch eine gottgegebene Würde hat, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Und dass man deswegen armen, kranken und schwachen Menschen helfen sollte, das war damals ein völlig neuer Gedanke. So bis zur Ausbreitung des Christentums, da galten die Eroberer als Helden. Ja, ganz egal, wie grausam und grauenvoll sie vorgegangen sind, Cäsar und andere, das waren die großen Helden. Heute haben wir Friedensstifter, die wir feiern. Menschen, die sich für das Wohl von Ausgegrenzten und Schwachen einsetzen, das sind heute die Helden. Aber das sind Gedanken, die nur auf das Christentum zurückgehen, überhaupt nicht auf römische oder griechische Philosophen, die sind auf diese Idee nicht gekommen. So, also die Verbreitung der christlichen Botschaft, die gerade auch auf diesen Römerbrief zurückgeht, die durch diesen Brief vorangetrieben wurde, die hatte wirklich gewaltige Auswirkungen auf die Welt. So, aber wenn man sich heute in unserem Land umschaut, könnte man meinen, diese Botschaft interessiert heute niemand mehr. Ja, das Wort Evangelium, das hört man in kirchlichen Kreisen zwar noch des Öfteren, aber irgendwie scheint es die Leute kalt zu lassen. Ja, wenn das Evangelium überhaupt noch wahrgenommen wird, dann wird es so als eine nette, herzerwärmende Botschaft empfunden, so scheint es mir zumindest, die doch zugleich irgendwie harmlos ist, so belanglos. Und vielleicht ganz nett für Menschen, die so eine spezielle religiöse Ader haben, aber ansonsten nicht wirklich von Bedeutung. Und meine Frage ist, woher kommt dieser Gegensatz? Warum löst diese Botschaft, mit der Paulus doch so unfassbar viel bewegt hat, heute zumeist nur noch Schulterzucken aus? Könnte sein, dass mit der heutigen Verkündigung des Evangeliums irgendetwas nicht stimmt. Könnte es sein, dass das Evangelium, das wir heute verkünden, oft nicht mehr übereinstimmt mit der Evangeliumsbotschaft von Paulus, die wir im Römerbrief lesen? Und falls das stimmen sollte, was genau haben wir denn verändert an diesem Evangelium, dass es heute oft so harmlos und so bedeutungslos erscheint? Das ist die Frage, über die ich heute sprechen möchte, und ich finde, man kann die Bedeutung und die Wichtigkeit dieser Frage kaum überschätzen, denn tatsächlich bin ich überzeugt, der Bedeutungsverlust der Kirche Jesu in unserem Land hat so einiges, vielleicht sogar hauptsächlich damit zu tun, dass wir das Evangelium von Paulus geglättet, verharmlost, entschärft und entstellt haben. Ich möchte es nochmal sagen, weil es mir so wichtig ist. Der Bedeutungsverlust der Kirche Jesu in unserem Land hat so einiges, vielleicht sogar hauptsächlich damit zu tun, dass wir das Evangelium von Paulus geglättet, verharmlost, entschärft und entstellt haben. So, ich weiß, das ist eine steile These, die ich natürlich belegen muss, und ich will das gerne versuchen mit diesem Vortrag, und ich möchte das gerne tun anhand von 7 Eckpfeilern dieses Evangeliums, das wir im Römerbrief finden. Und ich hoffe, dass ich dabei eins deutlich machen kann. Diese 7 Eckpfeiler, die haben auch heute noch absolut nichts von ihrer Brisanz, von ihrer Schärfe, von ihrer Kraft verloren. Und wenn wir eine Kirche Jesu wollen, die Salz und Licht ist in diesem Land, dann glaube ich, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass wir eine klare Sicht haben über die Grundaussagen, der Evangeliumsbotschaft im Römerbrief. So, ich hoffe, ich konnte dich ein wenig neugierig machen. Also lass uns einsteigen. Hier kommen die 7 Eckpfeiler des Evangeliums im Römerbrief. Und gleich der erste Eckpfeiler gibt Antwort auf eine fundamentale und zugleich hochaktuelle Grundfrage der Menschheit. Und diese Frage lautet, gibt es objektive Wahrheit über Gott? Gibt es objektive Wahrheit über Gott? Diese Frage galt in Europa eigentlich lange Zeit als entschieden, als beantwortet. Die ganze wissenschaftliche Revolution in der westlichen Welt basierte ja auf der Annahme, es gibt Wahrheit und Irrtum. Und nur die Wahrheit wird uns frei machen. Genauso steht es auf einem zentralen Gebäude der Universität in Freiburg. Da steht, die Wahrheit wird euch frei machen. Ein Satz, den Jesus geprägt hat. Und diese Leute haben ihrer Universität also den Auftrag erteilt, Leute, ihr müsst die Wahrheit finden. Denn nur die Orientierung an der Realität wird am Ende dazu führen, dass unser Leben besser wird. Und es galt damals nicht nur für die Naturwissenschaft, es galt für alle Fakultäten und Disziplinen, einschließlich der Theologie. So, aber wir müssen heute beobachten, dass diese Grundlage des Denkens ins Wanken geraten ist. Ja, fast überall kann man heute die These hören, jeder soll doch nach seiner eigenen Fasson selig werden. Ja, so persönliche Religiosität ist okay, solange sie aber bloß nicht den Anspruch erhebt, dass andere das Gleiche glauben sollen. Ja, genau das ist es, wovon wir in der Postmoderne viel stärker und immer mehr ausgehen. In Glaubensfragen gibt es keine Wahrheiten, die für alle Menschen gelten. Wahrheit ist in diesem Bereich immer nur subjektiv gültig, niemals objektiv. Das heißt, wer im religiösen Bereich die Existenz von allgemeingültigen Wahrheiten für alle vertritt, die für alle Menschen gleichermaßen gelten sollen, der liegt nicht nur falsch, der ist auch intolerant, der ist gefährlich, der gefährdet den gesellschaftlichen Frieden. Und du darfst deshalb in der Postmoderne zwar deine persönlichen Glaubensüberzeugungen haben, aber dir muss eins klar sein, diese Überzeugungen gelten nur für dich. Für andere kann eine völlig andere Überzeugung genauso richtig sein. So, wie sieht es jetzt Paulus? Und damit sind wir beim ersten Eckpfeiler seines Evangeliums. Paulus sagt, es gibt Wahrheit und Irrtum und nur der Glaube an die Wahrheit rettet. Lesen wir dazu mal die ersten beiden Verse des Römerbriefs, da finden wir Folgendes. Paulus schreibt, es schreibt Paulus, ein Sklave von Christus Jesus, berufen zum Apostel und dazu bestimmt, Gottes Freudenbotschaft bekannt zu machen. Dieses Evangelium hat Gott schon im Voraus durch seine Propheten in heiligen Schriften angekündigt. So, Paulus stellt klar, was ihr hier lest, ist nicht einfach nur eine Idee von mir, so ein Vorschlag, über den man diskutieren kann, ein theologisches Konstrukt, das ich mal ausgearbeitet habe und jetzt beschäftigen wir uns damit. Nein, Paulus sagt, ich bin ein Diener von Jesus Christus. Ich bin zum Apostel, also zum Sendboten Gottes berufen. Von ihm bin ich dazu bestimmt, nicht meine eigene, sondern Gottes gute Nachricht zu verkünden. Und das ist eine Nachricht, die Gott schon lang im Voraus durch die Propheten angekündigt hat. So merkst du, was das für ein ungeheuerlicher Anspruch ist, den Paulus da hat. Paulus sagt, Achtung, diese Botschaft ist nicht von dieser Welt. Ja, wir haben es hier mit einer göttlichen Wahrheit zu tun. Und das Grundproblem der Menschheit liegt für Paulus darin, dass sie genau diese göttliche Wahrheit verworfen hat. So schreibt er es in Römer 1, 25, die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Das heißt, für Paulus ist klar, es gibt auch bei der Frage nach Gott richtig und falsch. Es gibt auch bei der Frage nach Gott objektiv gültige Wahrheiten und Realitäten, die für alle Menschen gelten. Und jede Aussage, die dieser Wahrheit widerspricht, ist nicht einfach nur eine alternative Wahrheit. Nein, sie ist falsch. Sie ist ein Irrtum. Und Paulus unterstellt sogar, dass es Menschen gibt, die diese falschen Aussagen wissentlich, bewusst in die Welt setzen. Er sagt, diese Aussagen sind eine Lüge. So, das ist natürlich harter Tobak. Und hier schon, und wir merken hier schon, wie hochaktuell und brisant die Botschaft von Paulus ist. Denn Paulus macht mit diesen Sätzen klar, sein Evangelium steht ganz grundlegend auf dem Konzept von Wahrheit und Irrtum. Die Theologie von Paulus basiert auf dem Anspruch, dass hier eine objektive Wahrheit verkündet wird, die für alle Menschen wahr ist, unabhängig davon, ob die Menschen sie verstehen und akzeptieren oder nicht. So die Idee, dass jeder nach seiner Fasson selig werden kann, die ist zwar bequem, die klingt schön, die klingt nett und tolerant, nur leider, sie passt in keiner Weise zur Botschaft von Paulus. Denn der Gedanke, dass sich jeder selbst eine Religion zusammenzimmern kann, die sich für ihn am besten anfühlt, die ist für Paulus genauso absurd wie der Gedanke, dass du gegen deine Krankheit einfach mal eine Pille nimmst, die dir am besten schmeckt, die für dich am besten aussieht. Das kannst du ja gerne machen, aber gesund machen wird dich eben nur die Pille, die tatsächlich genau den Wirkstoff enthält, der genau die Krankheit bekämpft, die du tatsächlich in Wahrheit hast. Die Wirksamkeit der Pille hängt von der objektiven Wahrheit der Diagnose ab, nicht von Geschmacksfragen. Entscheidend für die Wirksamkeit der Pille ist die Frage, was ist objektiv die Wahrheit in Bezug auf die Krankheit, die ich tatsächlich habe? Und genauso geht es Paulus um die Frage, was ist objektiv aus Gottes Sicht tatsächlich die Wahrheit über Gott und über die Welt? Diesen Anspruch hat Paulus, nichts weniger. Und umso spannender ist jetzt die Frage, worin besteht denn diese Botschaft, die den Anspruch hat, für alle Menschen gültig und wahr zu sein? So, und damit kommen wir zum zweiten Eckpfeiler im Römerbrief. Und auch dieser Eckpfeiler gibt Antwort auf eine Grundfrage der Menschheit, nämlich auf die Frage, woher kommen wir? Diese Frage bewegt uns ja alle irgendwann im Leben. Und dazu schreibt Paulus in Römer 1, die Verse 19 bis 22 Folgendes. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen bekannt, weil Gott es ihnen längst vor Augen gestellt hat. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschen sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Soweit die Worte von Paulus, und wir können auf der Grundlage dieser Sätze den zweiten Eckpfeiler seines Evangeliums wie folgt zusammenfassen. Paulus sagt, die Schöpfung beweist, dass es einen Schöpfer gibt, der unsere Verehrung verdient. Die Beweisführung von Paulus für diesen Eckpfeiler ist denkbar einfach und sie ist für jeden Menschen sofort verständlich. Paulus sagt ganz einfach, schau dich um in der Natur. Was siehst du da? Du siehst überall Geschöpfe. Und wo es Geschöpfe gibt, da muss es einen Schöpfer geben. Genauso wie wir heute sagen würden, wo es eine Uhr gibt, da muss es einen Uhrmacher geben. Wo es ein Kunstwerk gibt, da muss es einen Künstler geben. Genauso schlussfolgert Paulus, wo es Geschöpfe gibt, muss es einen Schöpfer geben. Und wenn es einen Schöpfer gibt, dann hat unser Schöpfer auch unsere Verehrung verdient. Genauso wie der Schöpfer eines tollen Kunstwerks ja auch verdient hat, dass sein Name genannt und geehrt wird. Ja, also niemand würde ein Konzert geben mit einer wundervollen Symphonie, ohne dazu zu sagen, wer diese Symphonie komponiert hat. Das macht man nicht. Es wäre völlig absurd, sich stattdessen vor den Notenblättern zu verneigen. Ja, weil diese Blätter uns ja diese tolle Symphonie vorgegeben haben. Es wäre totaler Quatsch. Aber Paulus sagt, genau das tun die Menschen. Sie verneigen sich vor den Geschöpfen statt vor dem Schöpfer. Sie verneigen sich vor Bildern und Statuen. Wie absurd. Sie sind zu Narren geworden, sagt Paulus. Ja gut, jetzt sagen wir vielleicht, heute sind wir klüger als die Menschen damals. Wir verneigen uns nicht mehr vor Statuen, wir verneigen uns nicht mehr vor Bildern. Die Frage ist nur, sind wir jetzt also besser als die Menschen damals? Naja, wir verneigen uns zwar nicht mehr vor Bildern und Statuen, aber wir verneigen uns trotzdem nicht vor dem Schöpfer. Nein, wir verneigen uns einfach vor gar niemanden mehr. Wir sagen, es gibt gar keinen Schöpfer. Es ist alles von selbst entstanden. Das wäre wie, wenn wir am Ende der Symphonie sagen würden, wahrscheinlich hat ein Zufallsgenerator die Noten aufs Papier gezaubert. Wir brauchen keinem Komponisten die Ehre geben. Es gibt ja keinen. Und deswegen brauchen wir uns auch vor niemand verbeugen. Und ich frage mich schon, ist das wirklich besser als das, was die Menschen damals gemacht haben? Denn Tatsache ist, wir leben in einer Welt, in der seit gut 200 Jahren buchstäblich Heerscharen von Wissenschaftlern versucht haben, diese simple Beweisführung von Paulus zu widerlegen. Ich bin Biologe, ich weiß, wovon ich rede. Und in der akademischen Welt wird diese Beweisführung von Paulus heute als Intelligent Design bezeichnet. Intelligent Design besagt ganz einfach, die Natur weist Eigenschaften auf, die darauf hinweisen, dass sie von einem intelligenten Designer konzipiert worden sein muss. Und ich finde, dafür gibt es in der Tat ganz hervorragende rationale Argumente und trotzdem wird alles dafür getan, diese Sichtweise lächerlich zu machen und als unwissenschaftlichen Unfug darzustellen. Habe ich selber erlebt und ich finde das bemerkenswert, denn zugleich wussten wir noch nie so genau wie heute, wie absurd die Vorstellung ist, dass diese Welt von selbst entstanden ist. Ich denke da nur an die Feinabstimmung der Naturkonstanten, die kodierte Information auf der DNA, die molekularen Maschinen in unseren Zellen, die extreme Komplexität der biologischen Baupläne, dazu die Realität von Bewusstsein, Geist, Schönheit und Moral. All das sind natürlich extrem starke Hinweise darauf, dass es einen Schöpfer geben muss, der das erschaffen hat. Denn all unsere Experimente, all unsere wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen doch wieder und wieder, dass solche Dinge nicht und niemals von selbst entstehen. So die Vorstellung, unsere Welt könnte durch Selbstorganisation, also durch ziellose materielle Prozesse von selbst entstanden sein. Es tut mir leid, aber ich finde das heute mehr denn je absurd. Und trotzdem ehren wir den Schöpfer nicht. Warum nicht? Könnte es sein, dass das auch damit zusammenhängt, dass die Existenz eines Schöpfers ja die Autonomie der Geschöpfe in Frage stellen würde? Ein Schöpfer, der könnte ja womöglich eine Schöpfungsordnung haben, die er uns mitgeben möchte, an die wir uns womöglich halten müssten. Könnte es sein, dass wir genau das nicht wollen, dass wir lieber autonom sein wollen, dass wir lieber selbst bestimmen wollen, wer wir sind, wie wir leben wollen? Könnte das sein? Ich stelle es einfach mal so als Frage in den Raum. Aber auch wenn es die meisten Menschen nicht wahrhaben wollen, Tatsache ist, die Argumentation von Paulus steht bis heute unwiderlegt im Raum, wer die Schöpfung sieht und dem Schöpfer trotzdem die Ehre verweigert, muss sich vorwerfen lassen vor den offenkundigen Wahrheiten, die wir in unserer Schöpfung um uns her sehen, davongelaufen zu sein. Wir haben bis heute allen Grund, uns von diesem simplen Argument von Paulus provozieren, herausfordern und in Frage stellen zu lassen. Aus wissenschaftlicher Sicht auf jeden Fall. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich erkenne ja an, dass es wohl einen Schöpfer geben muss, aber das hat ja für mich noch keine Konsequenz. Ja, denn dieser Schöpfer, der hat sich bei mir bisher noch nicht gemeldet, der will offenbar nicht wirklich was von mir, also kann ich ja trotzdem weiterhin so leben, wie ich das für richtig halte. Könnte man sagen. Aber wer das tut, den konfrontiert Paulus mit dem dritten Eckpfeiler seines Evangeliums. Und auch dieser Eckpfeiler gibt wieder Antwort auf eine zentrale Grundfrage der Menschheit. Und diese Frage lautet, gibt es eine letzte Gerechtigkeit? Oder anders gefragt, kommen all die Ausbeuter und Gewalttäter und Betrüger einfach so davon? Oder wird es eines Tages am Ende der Zeit etwas geben, wo die schreiende Ungerechtigkeit dieser Welt noch einmal richtig gestellt wird? Das ist die Frage. Und im Moment scheint mir, so wirklich scheint es kaum noch jemand zu glauben, dass es diese letzte Gerechtigkeit geben wird. Dieses Denken war früher ja sehr stark verbreitet. Christen haben das in den Kirchen regelmäßig bekannt. Sie haben gesagt, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Das war fast allgemeingut. Aber diese Vorstellung vom letzten Gericht scheint immer mehr in der Versenkung zu verschwinden, auch in der Kirche. Und diese Entwicklung führt nach meiner Beobachtung zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen bei den Menschen. Ja, da gibt es zum einen die, die sich in einen ganz verbissenen Kampf für Gerechtigkeit begeben, weil sie sagen, es gibt keinen Gott, der am Ende für Gerechtigkeit sorgt. Und deshalb müssen wir das machen. Wir müssen das selber machen. Da reicht es heute auch nicht mal mehr, dass jeder die gleichen Chancen hat. Nein, es muss sogar Gleichheit sein. Es muss Gleichstellung hergestellt werden. Gleich viele Männer und Frauen in verantwortlichen Führungspositionen. Wir haben das alles schon gehört. Und wenn sich das nicht von selbst einstellt, dann muss das mit Quoten erzwungen werden. So, also das ist die eine Konsequenz, ein fast verbissener Kampf für Gerechtigkeit. So, zugleich sehe ich aber auch eine andere Konsequenz, nämlich das Verschwinden von Gottesfurcht. Ja, in einer bekannten Zeitung erschien vor kurzem ein Artikel mit dem Titel »Warum ich gerne klaue«. Und in dem Artikel rechtfertigt sich der Autor, warum er der Meinung ist, dass seine permanenten Diebstähle eigentlich völlig in Ordnung sind. Der Gedanke, dass er damit andere beraubt und dass es vollkommen ungerecht ist, dass die einen hart arbeiten, um etwas zu besitzen, während sich die anderen ihre Sachen so einfach zusammenklauen, dieser Gedanke kommt ihm gar nicht. Ja? So geht es ja doch nur irgendwie die Reichen, denen was wegzunehmen, so rechtfertigt er sich. Und natürlich kommt ihm gleich gar nicht der Gedanke, dass seine Diebstähle irgendwann nochmal vor einem göttlichen Gericht verhandelt werden könnten. Das ist ihm vollkommen fremd. Und mir zeigt es, ja, der Schrei nach Gerechtigkeit ist groß, gerade auch in unserer heutigen Gesellschaft. Aber ein entscheidendes Element dabei ist, wir wollen selbst die Richter sein. Wir wollen selbst entscheiden, was wir für gerecht halten und was wir für ungerecht halten. Und genau diesem Denken widerspricht Paulus ganz direkt, wenn er schreibt: Rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr den Zorn Gottes zu, bis zum Tag des Zorns. Das ist der Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Gott wird allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. Denn Gott richtet ohne Ansehen der Person. Das finden wir in Römer Kapitel 2. So, Paulus lässt überhaupt keine Zweifel daran, an diesem dritten Eckpfeiler seines Evangeliums. Und dieser Eckpfeiler lautet: Es kommt ein Tag, an dem alles noch einmal vor dem Richterstuhl Gottes auf den Tisch kommt. Und dazu macht Paulus hier völlig klar, diesem Gott entgeht nichts. Und dieser Gott wird zornig angesichts unserer ungerechten, egoistischen Taten, mit denen wir uns und anderen Menschen schaden. Und dieser Gott wird eines Tages alle unsere Taten nochmal ans Licht bringen und im Gericht für Gerechtigkeit sorgen. Paulus ist hier völlig klar. Das Komische ist, man hört diese ganz eindeutige Lehre von Paulus heute kaum noch von den Kanzeln. Geht mir zumindest in meiner evangelischen Kirche so. Selbst innerhalb der Kirche wird oft gesagt, man darf mit solchen Lehren doch nicht aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft machen. Und es hört sich ja irgendwie gut an, aber das Problem ist, sorry, Jesus tut es und Paulus tut es. Er tut es auch in aller Deutlichkeit. So, die Frage ist, warum macht er das? Will Paulus hier die Leute einschüchtern? Will er die Leute manipulieren, um sie bei der christlichen Stange zu halten? Paulus, warum machst du das? Tatsache ist, düstere Warnungen dieser Art, die sind natürlich wirklich hochgradig verwerflich, wenn sie aus der Luft gegriffen sind, ja, wenn sie bewusst erfunden werden, um Menschen Angst zu machen und zu manipulieren. Ja, Menschen Angst einzujagen, um sie kontrollieren zu können, das gibt es oft in Diktaturen, aber das ist wirklich hochgradig verwerflich, das müssen wir verurteilen. Aber es gibt auch eine andere Sichtweise. Wenn diese Aussicht auf ein letztes Gericht real sein sollte, dass, wenn es so sein sollte, dass es wirklich einen göttlichen Richter gibt, der uns am Ende für unser Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen wird, wenn das wirklich stimmt und wir wissen davon, dann wäre die Sachlage genau umgekehrt, dann wäre es verwerflich, auf die Warnung vor diesem Ereignis zu verzichten. Ja, dann müssten diejenigen schuldig gesprochen werden, die für die Warnung verantwortlich wären, die sie aber trotzdem, aus welchen Gründen auch immer, verschweigen. Und für Paulus ist völlig klar, das finale Gericht über alle Taten der Menschheit ist eine Realität. Und es wäre fatal, es wäre verantwortungslos, das zu verschweigen. Zumal diese Botschaft ja auch eine Hoffnungsbotschaft ist. Und zwar für all die Unterdrückten, für die Ausgebeuteten, für die Bedrängten und Betrogenen dieser Welt, die von keinem weltlichen Gericht Gerechtigkeit erwarten können. Es wäre doch katastrophal, wenn wir diesen Menschen sagen müssten, es bleibt dabei. Nichts und niemand wird sich jemals für das Unrecht interessieren, das dir widerfahren ist. Nein, die gute Nachricht ist, und die wird in der Bibel ja auch oft gefeiert, am Ende kommt alles noch einmal auf den Tisch. Am Ende wird Recht gesprochen. Kein Diktator, kein Ausbeuter, kein Tyrann kommt einfach so davon. Und diese Nachricht bleibt eine Bedrohung, eine Provokation, ein Ärgernis für alle, die sich's bequem machen wollen in einer Welt ohne Gott, ohne Gericht, ohne Strafe, ohne Konsequenzen. Und sie nagt natürlich noch mehr als die Botschaft vom Schöpfer an der Autonomie des Menschen. Denn hier hören wir die Botschaft, am Ende werden wir alle noch einmal konfrontiert mit dem, was wir getan haben, wie wir gehandelt haben, welchen Menschen wir geschadet haben, was wir damit angerichtet haben. Es kommt noch einmal auf den Tisch. Und wenn wir nach dem Motto leben, ich lebe mein Leben, wie ich will, dafür muss ich mich vor niemand rechtfertigen. Wenn wir so unterwegs sind, dann macht Paulus uns hier einen dicken Strich durch die Rechnung. Damit stellt sich jetzt aber die nächste Frage. Wenn wir alle in dieses Gericht kommen, müssen wir dann was befürchten? Gut, irgendwelche schlimmen Diktatoren vielleicht, Massenmörder vielleicht, irgendwelche Tyrannen, die Leute ausgebeutet haben vielleicht. Hey, aber ich lebe ein halbwegs ordentliches Leben. Ich versuche, meine Steuern zu zahlen, mich um meine Familie zu kümmern und soweit es geht, zu allen einigermaßen nett zu sein. Warum sollte mich Gott verurteilen? Hey, ich bin doch nicht schuld dran, dass es in der Welt so schlimm zugeht, wie es eben zugeht. Mit dieser Frage kommen wir zum vierten Eckpfeiler des Evangeliums von Paulus und auch dieser Eckpfeiler gibt wieder eine Antwort auf eine grundlegende Frage der Menschheit. Und diese Frage lautet, was ist eigentlich die Ursache für das Drama der Menschheit? Woran liegt es eigentlich, dass wir Menschen nicht einfach friedlich zusammenleben, dass wir uns nicht einfach gegenseitig helfen und unterstützen? Warum bauen wir uns nicht einfach gemeinsam ein Paradies auf Erden? Warum haben wir stattdessen Krieg und Konflikte, Streit, Neid, Armut und Hunger, obwohl die Ressourcen der Erde doch locker für alle reichen würden? Warum ist es so? So, das ist eine sehr herausfordernde Frage, auf die es sehr verschiedene Antworten gibt. Eine ganze Reihe von Philosophen hat zum Beispiel gesagt, der Kern unseres Problems ist, dass wir die menschliche Vernunft viel zu lange begrenzt haben durch religiöse Autoritäten, durch angebliche heilige Schriften oder durch Traditionen, die doch längst überkommen sind. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass die Vernunft des Menschen nicht länger eingeschränkt wird. So, wenn wir die menschliche Vernunft endlich uneingeschränkt zum Zug kommen lassen, dann wird schon bald der menschliche Fortschritt eine wunderbare Welt erschaffen. So, gerade in der Zeit der Aufklärung hat es viele solche Stimmen gegeben, aber was kam nach dieser Zeit? Es folgten die beiden schlimmsten Weltkriege aller Zeiten, der fürchterliche Massenmord an den Juden. Und es ist erschreckend, wenn man sieht, wie viele Gelehrte, gerade auch in Deutschland, dieses antisemitische Gedankengut unterstützt und befürwortet haben. Ganz offenkundig ist die menschliche Vernunft nicht so verlässlich, wie manche Philosophen das behauptet haben. Natürlich ist die Vernunft unfassbar wichtig. Natürlich müssen wir unsere Vernunft benutzen. Aber scheinbar können wir uns nicht so sicher auf sie verlassen. Scheinbar ist sie manipulierbar. So, jetzt gab es andere Leute, die sagen, der Kern des Problems sind die ungerechten Umstände. Ja, Menschen sind böse, weil sie so ungerecht behandelt werden. Ja, wenn wir nur die Ungerechtigkeit beseitigen, dann wird das Gute im Menschen hervorkommen. Wir werden uns gegenseitig helfen, unterstützen. Wir werden gemeinsam das Paradies auf Erden errichten. So, was war die Konsequenz aus solchen Überlegungen? Wir wissen das alle. Fakt ist, die kommunistischen Systeme haben im letzten Jahrhundert eine fürchterliche Blutspur hinterlassen. Wir müssen uns dem ehrlich stellen. So, was sagt Paulus jetzt zu dieser Frage? Der vierte Eckpfeiler seines Evangeliums ist eine einfache These, die lautet: Nicht die Beschränkung der Vernunft, nicht die ungerechten Umstände, nein, wir selbst sind der Kern unserer Probleme. Oder anders ausgedrückt, das Herz des Problems ist das Problem des menschlichen Herzens, das zutiefst verstrickt ist in sündiges, egoistisches Verhalten. So in Römer 1, 28 bis 30 schreibt Paulus dazu: Sie hielten es nicht für wichtig, Gott anzuerkennen. Deshalb hat Gott sie ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. Puh. Deutlicher kann man es nicht sagen. So, was mir in diesen Zeilen hier besonders auffällt, ist die Aussage, worin Gottes Gericht über uns Menschen besteht, wenn wir Gott verwerfen. Gott hat uns unserer schändlichen Gesinnung ausgeliefert, schreibt Paulus. Anders ausgedrückt sagt er hier, wenn Gott uns richtet, dann muss er selber gar nichts machen. Er lässt uns einfach machen, wie wir wollen und wie wir denken. Er liefert uns unserer eigenen Gesinnung aus. Und die ist laut Paulus schändlich und führt zu schrecklichen Konsequenzen. Und ich denke mir da, wow, das ist wirklich der ultimative Tiefschlag für uns Menschen. Mehr Provokation geht wirklich nicht. Aber Paulus setzt noch einen drauf. In Römer 3, die Verse 9 bis 12, da schreibt Paulus: Juden und Griechen befinden sich gleichermaßen in der Gewalt der Sünde. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und in Römer 7, 14 können wir lesen, dass Paulus das auch auf sich selber bezieht, dass er sich selbst da überhaupt nicht ausnimmt. Da schreibt er nämlich: Ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Und ich denke, spätestens beim Lesen dieser Sätze wird klar, warum die gute Nachricht von Paulus immer wieder so schlecht bei den Hörern angekommen ist. Ja, wer will sich denn schon gerne so an der Art vernichtendes Urteil sagen lassen? Ja, und man kann sich ja auch wirklich fragen, hey Paulus, muss das wirklich sein? Ja, geht's nicht eine Nummer kleiner? Musst du hier so derart dick auftragen? Könntest du die Botschaft nicht ein wenig netter und sensibler vermitteln? Und klar, ich würde auch diese Botschaft nicht jetzt ungefiltert jedem Mitmenschen einfach so aufs Brot schmieren, ganz sicher nicht. Aber zugleich denke ich, gilt hier nicht genau das Gleiche, was schon bei der Botschaft des Gerichts galt. Ja, also wäre diese Diagnose von Paulus aus der Luft gegriffen, um Menschen klein und gefügig zu machen, dann wäre sie definitiv hochgradig verwerflich. Dann müssten wir das zurückweisen und Paulus in die Wüste schicken. Aber wenn sie zutrifft, wenn Paulus recht hat, dann wäre es verwerflich, die Diagnose zu verschweigen. Ein Arzt, der bei der Diagnose nicht schonungslos ehrlich ist, findet auch keine Therapie, die wirklich helfen kann. Ein guter Arzt muss ehrlich sein, auch wenn die Wahrheit erschütternd ist, sonst wäre er kein guter Arzt. Und deshalb lautet die entscheidende Frage: Hat Paulus recht mit seiner niederschmetternden Diagnose? So, Paulus ist damit ja nicht allein in der Bibel. Dieses Menschenbild, das Paulus hier hat, zieht sich ja quer durch die ganze Bibel. Den Text, den ich vorher vorgelesen habe, das waren zum Teil Zitate aus dem Alten Testament. Und in 1. Mose 8, 21 lesen wir schon: Der Mensch ist böse von Jugend auf. So, und immer wieder schildert die Bibel, wie die Menschen sich wieder und wieder verrennen in zerstörerischen Verhaltensweisen, in Lug und Trug, in Ausbeutung und Gewalt. So, und wie ist es, wenn wir in unsere Welt und in unsere Geschichte schauen? Müssen wir nicht ehrlicherweise zugeben, dass die Diagnose von Paulus zutrifft? Ja, du kannst heute hinfahren, wo du willst. Du musst überall auf deinen Geldbeutel und auf deine Wertsachen aufpassen. Überall in der Welt wird Polizei und eine ordnende Staatsmacht benötigt, um das Böse in Schach zu halten. Wir Menschen haben es an keiner Stelle geschafft, ein System zu entwickeln, in dem einfach alle Menschen gut miteinander umgehen. Keine Systemänderung hat dazu geführt, dass plötzlich überall der gute Kern des Menschen die Oberhand gewinnt. Wir Menschen schaffen es offenkundig ganz einfach nicht, uns unser eigenes Paradies zu bauen. Und den guten König, der einfach nur das Beste für sein Volk will, den gibt's leider nur im Märchen. Denn Macht korrumpiert uns Menschen. Und Demokratie ist gerade deshalb so eine fantastische Staatsform, weil in ihr jede Macht von anderen Mächten kontrolliert wird und im Zweifelsfall abgesetzt werden kann. Und deshalb finde ich, die Geschichte hat wieder und wieder belegt, dass Paulus recht hat mit seiner Diagnose. So können wir uns das sagen lassen? Denn wenn es stimmt, dass wir Menschen Sünder sind, dass wir Schuld auf uns laden, dann folgt daraus natürlich die nächste große Grundfrage der Menschheit. Diese Frage lautet, wer erlöst uns von Schuld und Scham? Wer erlöst uns von Schuld und Scham? Ich höre heute oft die These, dass der moderne Mensch sich für diese Frage nicht mehr interessieren würde. Ja, Erlösung von Schuld, wen interessiert das heute noch? Die Menschen würden sich doch, so höre ich es immer wieder, gar nicht mehr schuldig fühlen. Also brauchen sie auch keine Erlösung. So, meine Beobachtung ist ehrlich gesagt eine völlig andere. Ja, erst kürzlich hat sich ein Bekannter von mir, der hat sich in den Urlaub verabschiedet und er hatte eine tolle Reise geplant auf einen anderen Kontinent, eine Kombination aus Flugreise und Rundreise mit einem Mietwagen. Und er hat mir begeistert erzählt, was jetzt so auf ihn zukommt. Aber am Ende seines Gesprächs sagte er mir, ich habe ja so ein schlechtes Gewissen. Ich zerstöre doch das Klima. Welche Welt hinterlasse ich da meinen Nachkommen? Er war von Schuld geplagt. Ja, meine Wahrnehmung ist, Schuld ist tatsächlich wieder ein riesengroßes Thema in unserer westlichen Welt. Wir sind schuld am Klimawandel, wir sind schuld an Umweltverschmutzung, am Artensterben, wir sind schuld an Armutsmigration, Flucht und Vertreibung, wir sind schuld an ungerechten Lieferketten, wir sind schuld an Diskriminierung, Rassismus, Kolonialismus. Ich könnte die Reihe fortsetzen. Schuld und Moral hat Konjunktur in unserem Land. Sogar die Witze von Otto Walkes werden heute als diskriminierend empfunden, ja, sodass man davor warnen muss. Und Winnetou wird aus den Medien verbannt, weil das ja kulturelle Aneignung sei. So, und das Problem dran ist, wo der Moralismus so stark wird, da hat natürlich immer auch Schuld und Scham Hochkonjunktur. Denn wer von uns ist denn noch in Ordnung, wenn sogar Otto Walkes und Winnetou, die Helden unserer Kindheit, diskriminierend sind? Wie können wir uns da noch selber in die Augen schauen? So, und eine Antwort unserer Zeit lautet, vielleicht können wir uns freikaufen. Ja, wir können ja parallel zur Flugbuchung immer noch für ein Aufforstungsprojekt spenden. Oder wir werden Vegetarier oder Veganer. Oder wir verzichten sogar darauf, Kinder zu bekommen, weil die verbrauchen ja so viel oder die erzeugen so viel CO2 im Laufe ihres Lebens. Oder wir schmücken uns in Regenbogenfarben. Oder wir bauen Sternchen und Sprechpausen in unsere Sprache ein, um niemanden zu vergessen und niemanden zu verletzen. Die Frage ist, wird es reichen? Werden wir dadurch erlöst von Schuld und Scham? Paulus hat dazu eine überaus klare Position und der fünfte Eckpfeiler seines Evangeliums sagt, wir können uns nicht selbst erlösen. Allein aus Gnade werden wir gerettet. Paulus hat dazu im Römerbrief einen revolutionären Satz geschrieben, der später auch die Reformation vorangetrieben hat. In Römer 3, 28 schreibt er, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Und weiter schreibt er in Römer 11, Vers 6, wenn es aber aus Gnade geschah, dann spielen die eigenen Taten dabei keine Rolle, sonst wäre die Gnade ja nicht wirklich Gnade. Das heißt, für Paulus gilt, kein noch so frommes oder gut gemeintes Werk bringt mir Erlösung, im Gegenteil. Jede Leistung, mit der ich mir ein gutes Gewissen oder gar Gottes Gunst verdienen will, wirft mich aus der Spur des gesunden, rettenden Glaubens, der allein auf die unverdiente Gnade Gottes setzt und sagt, ich kann mich nicht selbst erlösen. Aber ich bin von Gott angenommen, weil Jesus alles Notwendige bereits getan hat. Ich bin gerecht, weil Gott am Kreuz für mich Gerechtigkeit erworben hat und sie mir ohne mein Zutun schenkt. Das ist Evangelium. Das ist Rechtfertigung allein aus Gnade. Und ich empfinde es so, dass die große Not unserer Gesellschaft auch darin liegt, dass sie diese Gnade nicht kennt und dass sie diese Gnade auch gar nicht haben will. Ich kann das verstehen. Ich will auch lieber auf dem hohen Ross meiner Selbstgerechtigkeit sitzen. Ich bin Schwabe. Ich will Lohn für meine Leistung, statt gnädig beschenkt zu werden. Ja, diese Gnade, die Gott uns da anbietet, die ist ja auch demütigend. Denn die sagt uns, wir sind so schuldig, dass da ein anderer für uns sterben muss. Wir sind so hoffnungslos verloren, dass ein anderer am Kreuz die Suppe auslöffeln muss, die wir eingebrockt haben. So wie demütigend ist das. Und wie erlösend zugleich. Denn jetzt hängt meine Erlösung nicht mehr von mir ab, von meinen guten Vorsätzen, die ich doch morgen wieder fallen lasse. Nein, jetzt werde ich wirklich befreit von Schuld und Scham. Denn was Jesus am Kreuz getan hat, ist genug. Ein für alle Mal. Und das ist wirklich, wirklich gute Nachricht. Das ist ein echtes, befreiendes Evangelium. Aber gut, auch da könnten jetzt wieder Kritiker kommen und sagen, ernsthaft, Markus, das soll die ganze christliche Botschaft sein. Wir sind alle schlimme Sünder, aber Gott nimmt uns einfach die ganze Schuld ab. Und die ganze Schuld wird vergeben und dann haben wir so einen Freibrief für unser Leben und ansonsten können wir einfach so weitermachen wie bisher. Hey Markus, das kann doch wohl nicht alles sein, oder? Und ja, das stimmt, das ist noch nicht alles. Es kommt noch der sechste Eckpfeiler im Evangelium von Paulus und auch der beschäftigt sich wieder mit einer weiteren großen Grundfrage der Menschheit und diese Frage lautet, was macht uns zu besseren Menschen? Wie können wir Menschen uns bessern im Umgang mit uns selbst und mit anderen? So, auch das ist ja eine Frage, die viele Menschen bewegt. Ja, wenn du in eine Buchhandlung gehst, dann kannst du dazu jede Menge Ratgeber finden. Und so der Tenor, der mir da immer wieder begegnet, wenn ich da so ein wenig stöbere, der lautet in der Regel in etwa so, folge deinem Herzen. Werde du selbst, entdecke dein Potenzial, nimm dein Leben in die Hand und dann kannst du über dich hinauswachsen, dann kannst du dich selbst und deine Umwelt verändern, dann wirst du glücklich, zufrieden und erfolgreich. Ja, und das wäre ja gut, wenn es so einfach wäre, ich muss nur ein gutes Buch kaufen und schon geht's aufwärts in meinem Leben. Die Frage ist nur, funktioniert das? Ist das die Realität? Paulus macht uns da eher wenig Hoffnung, ehrlich gesagt. Ja, eher im Gegenteil, Paulus hat eine völlig andere Botschaft und das ist der sechste Eckpfeiler seines Evangeliums. Er sagt, wir werden verändert durch die Erneuerung unseres Herzens. Und Erneuerung bedeutet für ihn, unser alter Mensch, unser altes Leben muss sterben, damit ein neues Leben geboren werden kann. In Römer 6 schreibt Paulus dazu, wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Genau das sollt ihr auch von euch denken, für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott. weil ihr zu Jesus Christus gehört, finden wir in Römer 6. So, Paulus knüpft hier an seine These, dass alle Menschen unter dem Diktat der Sünde stehen. Das heißt, er sagt, wir können unseren Lebensstil nicht einfach so ändern, jedenfalls nicht so aus eigener Kraft. Stattdessen sagt Paulus, die Chance, die Gott uns anbietet, besteht darin, dass wir unser bisheriges Leben mit Christus am Kreuz sterben lassen, damit Raum für ein neues Leben entsteht, das nicht mehr unter dem Diktat der Sünde steht. Und erst durch dieses Sterben und dieses Neuwerden wird die Sündenverstrickung durchbrochen, so sagt es Paulus. Und wir finden genau diesen Gedanken auch bei Jesus. Im Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus in Johannes 3,3, nur wenn jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Und entsprechend sagt Paulus auch an anderen Stellen immer wieder, spricht er von einem alten und einem neuen Menschen. Ja, in Galater 2, Vers 20 sagt er sogar, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. So, das heißt, beim Evangelium von Paulus geht es gerade nicht darum, die inneren Potenziale zu heben. Im Gegenteil, hier geht es darum, unser bisheriges Wesen sterben zu lassen. Und was heißt das Sterben? Ja? Das heißt, loslassen, aufgeben. Ich hänge meinen Stolz, meine Selbstgerechtigkeit und meinen Eigensinn an den Nagel. Ich gehe innerlich und gerne auch mal äußerlich auf die Knie und sage zu Gott, ich kann's nicht. Ich brauche deine Kraft. Ich lasse mich taufen, um mein altes Wesen in den Tod zu geben. Und in der Kraft des Heiligen Geistes will ich ein neues Leben empfangen. Ich bete um die Fülle des Heiligen Geistes, damit er ein neues Wesen, einen christusgemäßen Charakter in mir wachsen lässt. Geprägt von Liebe statt Gleichgültigkeit, Freude statt Zynismus, Freundlichkeit statt Ungeduld, Güte statt Härte, Treue statt Egoismus, Selbstbeherrschung statt Faulheit. Ja, und es mag von außen so aussehen, als ob sich jemand einfach nur ändert, als ob jemand einfach so sein Verhalten ändert. Aber Christen sind überzeugt, hinter dieser äußerlich sichtbaren Veränderung steht Gott selbst, der durch den Heiligen Geist unsere Herzen erneuert. Genau das hat Gott durch die Propheten angekündigt. Wir lesen das zum Beispiel in Jeremia 31, 33, da sagt Gott, das ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Das heißt, Gott sagt, nicht du wirst was Neues entwickeln. Ich lege neues Leben, ein neues Herz in euch hinein, das Gottes Gebote liebt und sie von Herzen gerne lebt. Und damit sind wir jetzt schon beim siebten Eckpfeiler des Evangeliums von Paulus. Und dieser Eckpfeiler gibt uns eine Antwort auf die folgende grundlegende Frage: Wie werden wir Menschen wirklich frei? Wie werden wir frei? Und unsere Antwort darauf lautet, normalerweise ist doch klar, wie wir frei werden. Wir werden frei, indem wir uns von Zwängen entledigen. Freiheit bedeutet, Menschen müssen sich nach nichts und niemandem mehr richten. Sie bestimmen ihr Leben selbst. Freiheit bedeutet Autonomie, also die Befreiung von äußeren Zwängen und Regeln. Und die große Frage ist, stimmt das? Macht Autonomie uns Menschen wirklich frei? So Paulus sagt dazu zwar einerseits, ja, es stimmt, Christen sind zur Freiheit berufen. Er spricht sogar von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Nur diese Freiheit, von der Paulus spricht, ist gerade das Gegenteil von Autonomie. Für Paulus gilt vielmehr der siebte Eckpfeiler seines Evangeliums und der lautet, Jesus ist Herr. Freiheit und Gehorsam gehören zusammen. Ja, du findest diesen Eckpfeiler gleich zu Beginn des Römerbriefs. Da schreibt Paulus einen Satz, der so gar nicht zur Freiheit des Menschen zu passen scheint. Da steht nämlich, was ich verkünde, ist die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Sie sollen Christus gehorsam sein, den Glauben annehmen und so seinem Namen Ehre machen. Und in Römer 6, Vers 17 fügt Paulus hinzu, Dank sei Gott, denn früher wart ihr Diener der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen der Lehre, auf die ihr verpflichtet worden seid. Also Christen sollen gehorsam sein. Sie gehören nicht sich selber, sagt Paulus. Im Gegenteil schreibt er in Kapitel 6, 23, wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn. Also das ist buchstäblich das Gegenteil von Autonomie. Wir gehören nicht uns selbst, sagt Paulus, wir gehören Jesus. Und eigentlich sollte uns das nicht überraschen, zumindest nicht, wenn wir mal die Evangelien gelesen haben. Denn da wird ja wieder und wieder deutlich, was im Zentrum der Botschaft Jesu stand. Die Botschaft Jesu dreht sich immer und immer wieder um ein Königreich. Immer und immer wieder sagt er, ändert euch, kehrt um, denn das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe. Jesus hat uns beten gelehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht unser Wille. Und Jesus betont, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Also da wird ein ganz klarer Herrschaftsanspruch formuliert. So, und jetzt ist die große Frage, wie passt denn diese Botschaft von der notwendigen Unterordnung unter die Herrschaft Jesu jetzt dazu, dass Christen frei sind? Genau darauf gibt Paulus in den Kapiteln 6 bis 8 des Römerbriefs eine sehr klare Antwort. Er sagt, eine souveräne Freiheit im Sinn einer völligen Unabhängigkeit gibt es für uns Menschen nicht. Niemals. Für niemand von uns. Wir Menschen sind immer von etwas bestimmt. Entweder vom Geist Gottes oder aber von unserer menschlichen, in Sünde verstrickten Natur. Also die Wahrheit ist laut Paulus paradox. Er sagt, je mehr wir uns von Gott frei machen, umso mehr werden wir Gefangene und Getriebene unserer Wünsche, unserer Süchte, unserer Begierden und der Erwartungen von anderen Menschen. Aber je mehr wir uns der Herrschaft Jesu unterordnen, umso mehr dürfen wir erleben, wie er unsere Fülle, unsere Füße auf weiten Raum stellt und uns in wahre Freiheit führt. Das ist das Versprechen. Und der Einstieg in die Freiheit besteht also gerade nicht darin, dass wir uns von allen Geboten entledigen. Nein, im Gegenteil, die Freiheit beginnt, wo wir uns freiwillig unter die Herrschaft Gottes begeben. Christen nennen Jesus ganz bewusst und mit Freude Herr. Und Gott schenkt ihnen wachsende Freude daran, ein Leben zu führen, das seinen Geboten und Ordnungen entspricht. Nicht aus Zwang, nicht aufgrund von Druck, sondern Christen verstehen und erleben, dass Gottes Gebote gerade keine einengende Schikanen sind, sondern dass es sich um heilsame Hilfen zum Leben handelt, die uns in jeder Hinsicht zum Guten dienen. Und Gottes Geist schenkt uns die Kraft und das Verlangen und die Freude, in diesen heilsamen Ordnungen zu leben. Das führt uns in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und ganz ehrlich, mich begeistert das. Okay, wir haben jetzt die 7 Eckpfeiler des Evangeliums im Römerbrief kennengelernt. 7 Eckpfeiler, die jeweils eine Antwort geben auf eine zentrale Grundfrage der Menschheit. Und ich hoffe, ich konnte dir zeigen, dieses Evangelium ist tatsächlich viel, viel mehr als einfach nur eine nette Botschaft von der grenzenlosen Liebe Gottes. Ja, der bekannte englische Schriftsteller C.S. Lewis hat mal geschrieben, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Und genau so geht es mir, wenn ich mir diese 7 Punkte anschaue. Sie zeigen mir nicht nur, wer Gott ist und wie Gott ist. Nein, im Licht dieser Botschaft kann ich auch mich selbst erkennen. Ich kann erkennen, welche Würde ich habe als sein Geschöpf. Aber ich verstehe auch, wie tief ich verstrickt bin in Sünde und was diese Sünde in meinem Leben anrichtet. Und ich verstehe, wie rettungsbedürftig ich bin. Und ich verstehe immer besser, was in dieser Welt geschieht, warum sie so ist, wie sie ist. Und mir fallen so viele Belege und Erfahrungen dafür ein, die mir zeigen, ja, dieses Evangelium ist tatsächlich wahr. Diese Diagnose trifft zu. Und deshalb kann ich mich auch darauf verlassen, dass in diesem Evangelium tatsächlich die heilende und rettende Botschaft enthalten ist, die mir und die unserer Gesellschaft tatsächlich hilft. Und deshalb kann ich mit Freude mein Leben auf diese Botschaft bauen. Darin liegt für mich so viel Kraft, so viel Segen. Ich erkenne darin so sehr die ganze Schönheit des Evangeliums. Und ich hoffe, dass mit diesen Punkten noch etwas deutlich wird. Ich hoffe, dass wir jetzt besser verstehen, warum dieses Evangelium zu allen Zeiten auf so viel Widerstand gestoßen ist. Ja, das Evangelium ist eine sehr gute Nachricht. Es ist rettende Nachricht, wenn wir verstanden haben, wie rettungsbedürftig wir sind. Aber solange wir der Meinung sind, dass wir eigentlich soweit ganz okay sind, ist dieses Evangelium, ganz ehrlich, pure Provokation. Und es steht damals wie heute im grundlegenden Widerspruch zu so vielen Denkweisen, die in unserer Gesellschaft scheinbar ganz selbstverständlich sind. Es ist nun mal ein riesiger Unterschied, ob wir die Wahrheit in uns selbst finden oder ob sie von außen auf uns zukommt und uns gegenübertritt. Es ist ein Unterschied, ob wir selbst und unsere subjektiven Erfahrungen der Maßstab für unsere Gotteserkenntnis sind oder ob der Maßstab für unsere Gotteserkenntnis objektive Wahrheiten sind, die Gott uns in der Bibel offenbart. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob die Schöpfung nur auf ziellose Zufallsprozesse hinweist, die uns in unserer Autonomie in keiner Weise stören, oder ob die Schöpfung auf einen Schöpfer hinweist, der unsere Verehrung verdient. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob wir selbst beurteilen, was gerecht ist, oder ob wir uns bewusst sind, dass wir uns eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen, wo wir nach Gottes Maßstäben beurteilt werden und nicht nach unseren eigenen Maßstäben. Und es ist weiterhin ein Unterschied, ob das Grundproblem der Menschheit die bösen Umstände da draußen sind oder ob wir selbst das Problem sind, weil unser eigenes Herz hoffnungslos verstrickt ist in Sünde. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob wir uns selbst erlösen wollen durch moralisches Verhalten oder ob uns Erlösung ausschließlich durch Gnade geschenkt wird, durch das Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob wir bessere Menschen werden, indem wir unsere eigenen Potenziale entfalten, oder ob wir unseren alten Menschen am Kreuz in den Tod geben, damit der Heilige Geist uns ein neues Herz schenken kann und wir von Neuem geboren werden. Und schließlich zum Schluss, es ist ein grundlegender Unterschied, ob wir frei werden durch das Ablegen von allen äußeren Zwängen oder ob wir ganz im Gegenteil frei werden durch die Unterordnung unter die gute und heilsame Herrschaft Jesu. Weißt du, ich finde diese Gegenüberstellung zwischen dem Evangelium von Paulus und den Denkweisen in unserer Gesellschaft wirklich super spannend. Denn sie zeigt mir, die gute Nachricht, die Paulus damals so viel Widerstand eingebracht hat, die ist seither nicht populärer geworden. Ja, auch heute noch steht sie so ziemlich gegen alles, was in unserer Gesellschaft scheinbar ganz selbstverständlicher Mainstream ist. Paulus hat damals geschrieben, dass seine Botschaft eine Torheit und ein Ärgernis ist. Ja, das finden wir in 1. Korinther 1, 23. Und diese Gegenüberstellung zeigt mir, das hat sich nicht geändert. Das ist heute noch immer so. Und umso mehr frage ich mich, predigen wir in unseren Kirchen und Gemeinden wirklich dieses paulinische Evangelium? Konkret gefragt, sprechen wir über Wahrheit und Irrtum? Oder wollen wir lieber niemand auf die Füße treten in Bezug auf seine persönlichen religiösen Vorstellungen? Sprechen wir darüber, dass es einen Schöpfer gibt, der unsere Verehrung verdient? Sprechen wir darüber, dass wir Menschen so tief in Sünde verstrickt sind, dass Gott uns im Gericht verurteilen muss? Machen wir deutlich, dass wir uns aus diesem Zustand auch nicht selbst retten können und wir deshalb von Neuem geboren werden müssen? Rufen wir dazu auf, vor Jesus die Knie zu beugen und ihn zum Herrn unseres Lebens zu machen? Oder geht es uns letztlich um vielleicht sogar fromme Selbstbestätigung und Selbstverwirklichung? Stehen wir und unsere Bedürfnisse im Zentrum unserer Botschaft oder steht Jesus und seine Herrschaft im Mittelpunkt? Das ist die Frage, der wir uns stellen sollten. Und ja, es stimmt, dieses Evangelium hat offenkundig noch nie dem Zeitgeist entsprochen. Dieses Evangelium kann und wird uns auch heute noch Widerspruch einbringen. Aber vergessen wir nicht, trotzdem ist genau dieses Evangelium die erfolgreichste Botschaft aller Zeiten. Es war dieses Evangelium, das einst das menschenverachtende Römische Reich trotz massiver Widerstände überwunden und buchstäblich aus den Angeln gehoben hat, das die Welt umgekrempelt hat. Es ist dieses Evangelium, das bis heute alle Kulturen erreicht, durchdringt und verändert, obwohl es bis heute verfolgt, bekämpft und unterdrückt wird. Und deshalb bin ich überzeugt, dieses Evangelium ist der größte Schatz, den die Kirche Jesu hat und den unsere Gesellschaft so dringend braucht. Denn dieses Evangelium operiert nicht an den Symptomen der menschlichen Probleme herum. Dieses Evangelium geht an die Wurzel der Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und die Wurzel der Probleme ist und bleibt unser Herz, das in Sünde verstrickt ist. So viele Erweckungsbewegungen in der Vergangenheit haben bewiesen, echte Gesellschaftstransformation entsteht nicht durch Aktivismus oder Umstürze, sondern durch die Transformation der Herzen, die nur das Evangelium bewirken kann. Dieses Evangelium hat rettende, heilende, befreiende und erneuernde Kraft, und zwar ganz einfach deshalb, weil es wahr ist. Weil es eine zutreffende Beschreibung der Wirklichkeit ist, weil es die richtige Diagnose über den Zustand von uns Menschen stellt und weil es uns deshalb auch die richtige Therapie bringt. Und deshalb habe ich am Ende eine dringende Bitte an unsere Gemeinde- und Kirchenleiter, Verkündiger und Theologen. Bitte predigt genau dieses Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Ich bin überzeugt, dass ihr feststellen werdet, die Kirchen lehren sich nicht, weil dieses Evangelium provokant, kantig und anstößig ist. Im Gegenteil, ich bin mir sicher, die Kirchen lehren sich immer dann, wenn wir uns von diesem Evangelium entfernen. Denn die Menschen spüren, dass jede andere Botschaft oberflächlich bleibt. Ein abgespecktes Evangelium, das mag nett und eingängig klingen, aber die Menschen spüren, dass es unsere Probleme nicht löst. Dass es nur dünne Suppe ist, von der sich niemand ernähren kann. Aber dieses Evangelium ist kraftvoll. Dieses Evangelium macht den Menschen Mut und Hoffnung. Dieses Evangelium erneuert die Herzen und damit auch Familien, Betriebe und ganze Gemeinschaften. Und deshalb lasst uns gemeinsam alles dafür tun, um diesen kostbaren Schatz zu hüten und zu bewahren. Und lasst uns vor allem gemeinsam mit Leidenschaft und Freude dieses Evangelium den Menschen und der Welt verkünden. So, ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Vielleicht hast du diesen Vortrag ja als wertvoll empfunden. Dann würde ich mich freuen, wenn du ihn deinen Freunden und in deiner Gemeinde weiterempfiehlst und wenn du mithilfst, die Inhalte von Offenbar bekannt zu machen. Ich wünsche dir von Herzen Gottes reichen Segen.